Es ist eine wunderschöne Geschichte von einem König, der in seinem Schloss lebt und der ein Hobby hat, nämlich ganz klar den Rock'n'Roll. Der König liebte den Rock'n'Roll über alles in der Welt. Oft saß er nachts allein in seinem Thronsaal und spielte auf seiner wertvollen alten Martin-Gitarre die unvergänglich schönen Songs von den Beatles und den Stones. Fool on the Hill war immer noch sein Lieblingsstück und er sang es mit einer angenehmen Stimme, nicht zu laut, oftmals mehrmals hintereinander. Dabei konnte es schon mal passieren, dass dem König bei der Stelle »See the sun going down and the eyes in his head, see the world spinning around«, wo sich der volle As-Dur-Akkord über B-Dur erst nach C-Moll auflöst, dann aber gleich ein überraschendes C-Dur nachfolgt. Die Grundstimmung bleibt trotzdem zögernd in der Schwebe. Also an der Stelle mit dem Sonnenuntergang jedenfalls rollte dem König manchmal eine kleine Träne in seinen Bart. Eigentlich war der König ziemlich musikalisch. Er verfügte nicht nur über die bereits erwähnte, recht wohlklingende Stimme, die, wie sein musikalischer Lehrmeister Pater Michael manchmal zu sagen pflegte, der Stimme Paul McCartneys irgendwie entfernt ähnelte. Der König hatte sich darüber hinaus im Lauf der Jahre recht ordentliche Kenntnisse über Harmonien und Akkorde angeeignet. Er besaß ein außergewöhnlich gutes Gedächtnis für Songtexte und über sämtliche Neuerscheinungen auf dem Plattenmarkt war er stets bestens informiert. Sein Gitarrenspiel war vielleicht nicht gerade virtuos, aber allemal gut genug, um normale Rocknummern zu begleiten. Fairerweise muss gesagt werden, dass sich die musikalischen Neigungen des Königs keineswegs einseitig nur auf lyrische Balladen und wehmütige Songtexte beschränkten. Im Gegenteil. In der richtigen Stimmung konnte er ganz schön kernig losfetzen. Trotz allem war aber der König sehr unglücklich. Es gab da ein Problem, das ihm mehr und mehr zu schaffen machte. Der König hatte nämlich, rundheraus gesagt, ein äußerst beschissenes Timing. Oder anders ausgedrückt, es mangelte dem armen König an einem elementaren Gefühl für Rhythmus. Und ein nahezu abartiges Verhältnis hatte er zu Pausen. Wenn er ein ganz schlichtes Lied sang, beispielsweise »I can get no satisfaction«, dann kippte er spätestens bei der kleinen Pause zwischen »I can get no« und »Satisfaction« hoffnungslos aus dem Takt und fast nie gelang es ihm, jemals wieder den rhythmischen Anschluss zu finden. Nun war die Unfähigkeit, mit den Pausen richtig umzugehen, leider nicht das einzige Hang-up des Königs. Er hatte außerdem die schlechte Angewohnheit, immer dort den Rhythmus zu verlangsamen, wo es einen etwas schwierigen Akkord zu greifen galt, andererseits aber zügig das Tempo zu beschleunigen in jenen Passagen, die ihm locker von der Hand gingen. Trotz seiner gesellschaftlichen Stellung war der König ein kritischer und sensibler Geist. Er wusste nur allzu gut, wie sehr es beim Rock'n'Roll auf einen bombensicheren Rhythmus ankommt. Die ganze Angelegenheit wäre ja auch nicht weiter schlimm gewesen, wenn der König lediglich nachts für sich allein musiziert hätte. So richtig peinlich, darüber war sich der König völlig im Klaren, wurde es ja immer erst an den Samstagabenden, zu denen er mit der Hofband für das große Open-Air-Konzert übte, das Anfang September im Schlosshof stattfinden sollte. Das ganze Frühjahr und den Sommer hindurch wurde eifrig geprobt. Beinahe jeden Tag erklang Musik aus allen Winkeln des Schlosses. An einem Nachmittag im Juli, als die komplette Hofband im Übungsraum versammelt war, kam es zu einem bemerkenswerten Zwischenfall. Gerade hatte man die ersten Töne von Satisfaction angespielt und wieder, wie vorauszusehen, muss man leider sagen, kam der König bei der kleinen Pause zwischen I can get no und Satisfaction aus dem Takt. Einen Moment lang spielten alle heillos durcheinander, dann brach die Musik wie von selbst ab. Mitten hinein in die bleierne Stille erklang deutlich die Stimme des Hofrats. So interessant die freie Gestaltung des Rhythmus ja zweifellos sein mag, sagte er eiskalt, so glaube ich dennoch, dass man sich gerade bei diesem Stück etwas enger an die Vorlage halten sollte. Das ist jedenfalls meine persönliche Überzeugung. Errötend verließ der König den Übungsraum. Später am Abend in der Taverne über dem 7. großen Bier sagte Harvey Heavy Metal Block zu Pater Michael, dieser Hofrat ist für mich ein Arschloch allererster Güte. Nach einer kleinen Pause fügte er die Stimme des Hofrats nachahmend hinzu, das ist jedenfalls meine persönliche Überzeugung. Ja, das stimmt, antwortete der Pater. Nur hat er in diesem Fall leider nicht ganz Unrecht. Schon in den letzten Augusttagen trafen die ersten Gäste ein. Es kamen Könige, Kollegen und Freunde aus den Ländern, die einen auf Trageseln, andere in kleinen Wagen und die am Fernsten wohnenden auf Elefanten und auf Tigern. Der 1. September war ein wunderschöner Sommertag, nicht zu heiß, mit einer angenehmen, leichten Brise am Nachmittag. Im Schlosshof wurde genagelt und gezimmert, die große Bühne war fast fertig und gegen 16 Uhr begann bereits der Soundcheck. Die Lautstärker, die Verstärker, die Mikrofone und die Kabel, die Bühnenmonitore und der 16-Kanal-Mixer, kurz das gesamte Beschallungssystem, war von einer Firma aus Köln angemietet worden. Die technische Leitung und damit auch die Verantwortung für alle Soundprobleme lag bei Gibbs Braten, einem erfahrenen und nervenstarken Tonmeister aus Schwaben. An diesem Nachmittag gab es, wie durch ein Wunder, nicht eine einzige Panne, alles klappte vorzüglich und schon kurz nach 18 Uhr erklärte Herr Braten mit den Worten »Alles cool« die Probe für beendet. Zufrieden gingen die Musiker in ihre Garderobe, wo ein kleiner Imbiss auf sie wartete. Draußen im Hof füllten sich langsam die Bänke. Drei riesige Fässer mit Freibier hatte man aufgefahren, die Stimmung war entspannt und voller Erwartung. Kurz nach Sonnenuntergang wurden die Scheinwerfer angeschaltet, die Bühne erstrahlte im schönsten hellen Licht. Ein Raunen ging durch die Menge, vereinzelt wurde applaudiert. Drinnen in der Garderobe traf man die letzten Vorbereitungen. Jeder versuchte, die restlichen Minuten vor dem Auftritt auf seine Weise zu überbrücken. Der König war so aufgeregt wie noch nie zuvor in seinem Leben. Äußerlich unverändert stand er ruhig am Waschbecken und hielt die Hände unter das warme Wasser. Schließlich war es soweit. Unter dem Jubel der Zuschauer betraten der König und seine Band die hell erleuchtete Bühne. Der König schritt zum Mikrofon und sagte, »Guten Abend, liebe Freunde. Ich freue mich sehr, dass ihr alle gekommen seid.« »All right«, brüllte irgendjemand von hinten aus dem Publikum, worauf manche der vorne sitzenden Zuhörer lachend die Köpfe nach hinten wendeten. »Bevor wir mit dem Konzert beginnen«, fuhr der König fort, »möchte ich euch die ganze Band vorstellen. Am Schlagzeug haben wir«, der König wies mit einem ausgestreckten Arm hinter sich, »Harvey Heavy Metal Block«. Tief über sein Schlagzeug gebeugt, nahm dieser den lebhaften Beifall entgegen. »Am Bass seht ihr Prinz Jakob!« »Yeah!« schrie die Stimme von hinten, genau in die winzige Lücke zwischen Ansage und Applaus. »An den Keyboards unser verehrter Pater Michael!« Langanhaltend, wenngleich nicht gerade übermütiger Beifall. »Hier neben mir an der elektrischen Gitarre Hofrat Dr. Schroth!« Heftiger, aber kurzer Applaus. »Unser Percussionist«, rief der König, »ist Nippo Lauch.« Der Nachname ging bereits im Jubel des Publikums unter. Nippo war der erklärte Liebling des Abends, oder sagen wir ruhig genauer, der Liebling der Damen, schon bevor der erste Ton gespielt war. Nachdem der König noch kurz auf den Background-Chor und die kleine Bläsermannschaft hingewiesen hatte, wobei er lediglich Herrn Bolzheimer namentlich erwähnt wurde, sagte er schließlich: "Tja, und nochmals vielen Dank für den freundlichen Applaus." In diesem Augenblick erklang wiederum die Stimme des Zwischenrufers: "Und wer bist du?" Der Gefragte, ein kurzes Gelächter im Burghof, denn schließlich wusste man ja, wer der König war. Der Gefragte selbst schien den kleinen Scherz keineswegs übel zu nehmen, selbst das etwas respektlose Du nicht. Er lächelte, blickte einen Moment lang unter sich und sprach dann mit etwas leiserer Stimme als zuvor: "Tja, um ehrlich zu sein, es ist schon ein seltsam schönes Gefühl, heute Abend hier auf der Bühne zu stehen." Dies war das Stichwort für Pater Michael. Genau bei dem Wort "stehen" begann er mit der Einleitung zu "Feeling Alright", was bei den Kennern im Publikum kleine Verzückungsschreie auslöste. Nach 2 Takten stieg Nippo auf den Kongas ein, wiederum 2 Takte später kam Jakobs mächtiger Bass und das Schlagzeug des Henkers hinzu, und als sich dann noch der König mit seiner Rhythmusgitarre eingeklingt hatte, hörte man unten aus dem Publikum bereits die ersten rhythmischen Klatscher. Im Handumdrehen kam Bewegung in das eben noch so erwartungsvoll gesittete Auditorium. Ein heftiges Stampfen und Schaukeln hob an, tausendfach brach sich das schmatzende Geräusch zusammenklatschender Handflächen an den Burgmauern. Mit einem Wort, es herrschte eine Bombenstimmung. Nun war aber auch die Entscheidung, den Abend mit "Feeling Alright" zu eröffnen, einfach genial gewesen. Das relaxte, mittelschwere Tempo dieser Nummer ist für einen Konzertanfang genau das Richtige. Schon bei dem ersten Refrain, bei den Worten "Feeling alright", sang das Publikum laut mit. "I'm just feeling so good myself", antwortete vielstimmig der Chor. Herrlich dröhnte Jakobs Bass, strahlend kamen die Einwürfe der Bläser, satt und knackig tönte Harvey Blocks Schlagzeug, klar und deutlich davon abgehoben Nippos fantastisches Konga-Spiel, füllig und sicher die stabilen Akkorde des Paters, knapp und gekonnt die kommentierenden Einwürfe des Hofrats. Über allem aber lag die Stimme des Königs, der sich von den Wogen der Begeisterung zu immer gewagteren Phrasierungen hinreißen ließ. Pater Michael krönte das Eröffnungsstück mit einem saftigen Keyboard-Solo, ungefähr in der Manier von Leon Russells, und nach dem überraschenden Schluss mit dem unerwarteten Abriss hielt es niemanden mehr auf dem Sitz. Alles tobte. Vornehme Hofdamen mit geröteten Wangen hüpften wie kleine Mädchen umher, stiegen auf Bänke, schrien aus vollem Hals und wiesen sich gegenseitig auf Nippos exotische Kunstfertigkeiten hin. Würdige Herren steckten sich hemmungslos die Finger in den Mund und pfiffen, so laut es eben ging. "Here we go", sagte atemlos der König, was allerdings im allgemeinen Jubel praktisch unterging. Pater Michael wartete das Ende des frenetischen Jubels gar nicht erst ab, sondern begann sogleich mit den einleitenden Akkorden von "The Fool on the Hill", worauf die Zuschauer wieder Platz nahmen. "Day after day" sang der König "Alone on a Hill". Und schon war das eben noch so ausgelassene Publikum mucksmäuschenstill und lauschte dieser sensiblen Stimme. "Sees the sun going down", klang es durch den Burghof, "and the eyes in his head see the world spinning around." Da wurde so manches Spitzentüchlein gezückt, da kam es zu allerhand Schnäuzern und Räuspern, und nicht nur die Damen verspürten ein schmerzlich süßes Ziehen in der Herzgrube. Kaum waren die letzten Blockflötentöne verklungen, da brachen die ergriffenen Zuhörer in einen langen, intensiven, stets anschwellenden Beifall aus, der nur durch das schlichte "Danke, danke, vielen Dank" des Königs gebremst werden konnte. Als dritte Programmnummer war eigentlich "Roll Over Beethoven" vorgesehen, als aber der König gerade zur Ansage schreiten wollte, erscholl aus dem Dunkel des Burghofs die Stimme jenes Zwischenrufers, der schon bei der Vorstellung der königlichen Band für einige Aufregung gesorgt hatte. »Satisfaction!« schrie die Stimme diesmal. »Satisfaction!« Sogleich fand dieser Vorschlag eine lautstarke Anhängerschaft. Aus allen Ecken des Burghofs wurde plötzlich »Satisfaction!« gefordert. »Okay«, sagte der König. »Dann also Satisfaction.« So nobel diese Geste auf den ersten Blick aussehen mag, so lag doch andererseits eine gewisse Gefahr darin, das sorgfältig geplante Programm zugunsten eines spontanen Zwischenrufs einfach umzuschmeißen. Der König in seinem überschwänglichen Glücksgefühl aber, naja, rückblickend muss man wohl eher von naiver Verblendung sprechen, der König jedenfalls war leider nicht in der Lage, diese Gefahr vorauszusehen. Und so nahm das Verhängnis seinen Lauf. Die Einleitung war soeben vorüber. »I can get no«, hatte der König gesungen. Da passierte es in dieser kleinen Pause zwischen »I can get no« und »Satisfaction«. Eine plötzliche Verwirrung überkam den König, ein jäher rhythmischer Abgrund tat sich auf, sozusagen ein leeres Nichts. Der König hatte eine Sekunde zu lange gezögert, wie so oft an dieser Stelle. In der verzweifelten Hoffnung, durch irgendein Wunder noch in den Rhythmus zu landen, schob er viel zu hastig das Wort Satisfaction hinterher, obwohl ihm bereits die schmerzliche Gewissheit durchzuckte, dass es nichts mehr zu retten gab. Aus den Augenwinkeln sah er den Hofrat merkwürdig verzerrt ins Publikum lächeln. Ein paar Takte noch schleuderte die Musik haltlos vor sich hin, einem Radfahrer vergleichbar, dem ein Ast zwischen die Speichen geraten war. Dann hörte der König die ersten Lacher. Deutlich sah er in der zweiten Reihe eine krampfartig kichernde Dame, die mit dem Finger auf ihn zeigte. Spätestens an dieser Stelle hätte man abbrechen müssen, um die Blamage in Grenzen zu halten. Nun hatte der König aber mit dem Rhythmus leider auch die Übersicht verloren, und zum Entsetzen der empfindsameren Zuhörer sang er verbissen weiter. Kaum bemerkte der kopflose Sänger, wie die Begleitung hinter ihm dünner und spärlicher wurde, mehr und mehr zerbröckelte, bis die Musik schließlich abbrach. »Aufhören!« brüllte in diesem Moment der Zwischenrufer, überflüssigerweise eigentlich, denn die Musik war ja soeben verstummt. »Buh!« riefen ein paar herzlose Rüpel von den letzten Bänken. »Weitermachen! Nochmal das Ganze!« konnte der König aus dem allgemeinen Tumult heraushören, aber auch üben und sogar abdanken. Schwindel und Panik überkamen unseren König. Ohne ein Wort der Erklärung floh er hastig von der Bühne, rannte an der Garderobe vorbei, bis zu einer versteckten Hinterpforte des Schlosses, gelangte unter der rückwärtigen Burgmauer ins Freie und warf sich erschöpft zwischen hoch aufgeschossene Pflanzen. Hofrat Dr. Schroth war gleich nach dem überstürzten Abgang des Königs zum Mikrofon gegangen und hatte höflich um eine kleine Pause gebeten. Gleichzeitig ließ Herr Gibbs Braten als erfahrener Tonmeister in solchen Situationen stets die Nerven behaltend das Licht im Burghof anschalten und legte außerdem eine Kassette von Crosby, Stills, Nash & Young auf, womit die brenzliche Lage fürs Erste entschärft war. Die geladenen Gäste, unter ihnen Persönlichkeiten aus aller Welt, Majestäten, Hochadel, Aufsichtsräte und Millionäre, aber auch allerlei Prominenz aus dem Showbusiness sowie zahlreiche Journalisten, gingen Richtung Freibier. Erregt sprach man über das soeben Erlebte, je nach Standpunkt bzw. Temperament war von Skandal die Rede oder auch von einem Fauxpas. Dem heftig betrunkenen Kritiker Waldo Bonhof hörte man laut Scheiße rufen, während der Herr Burkhardt aus Hamburg nachsichtig von Premierenpech sprach, das schließlich jedem Mal passieren kann. Der König lag derweil im Garten, das Herz schlug ihm bis zum Hals. Er hätte tot sein mögen, vor Scham und vor Wut. Nur allzu gut wusste er, was im Burghof jetzt gerade los war, wie man über ihn herzog, wie man lästerte und wie man sich über seinen Patzer kaputt lachte. Plötzlich stockte dem König der Atem. Die Pforte hatte gequietscht und gleich darauf waren ganz in seiner Nähe deutlich Stimmen zu hören. »Es ist einfach peinlich«, sagte der Hofrat gerade, »mehr als peinlich. Ich habe es ja geahnt, dass er uns blamieren wird. Nun ja, wie auch immer, wir müssen etwas unternehmen. Das ist jedenfalls meine persönliche Überzeugung.« »Ja, Mann, shit!« Das war Jakob. »Verdammt!« brüllte der Henker dazwischen. »Dabei hätte ich heute auch gern mal ein Lied gesungen«, sagte Marie Johanna, irgendwie etwas neben der Logik. »Wir werden halt ansagen müssen«, tönte der Hofrat, »dass seine Majestät wegen Unpässlichkeit nicht mehr auftreten kann, und dann wollen wir doch mal sehen, wie wir den Abend nicht auch so über die Runden bringen. Was meint ihr?« Jakob sagte darauf, »Rock'n'Roll ohne gescheites Timing ist einfach Grütze, verstehst du? Das bringt's überhaupt nicht. Null.« Die Antwort des Henkers ging in Jakobs Krampfhusten unter, aber der König hatte ohnehin genug verstanden. Kaum war die Pforte hinter den Musikern ins Schloss gefallen, da erhob sich der König, klopfte den Staub von seinem Hermelinmantel und eilte auf Schleichwegen in seinen Thronsaal. Schnappte sich seine Reisetasche, stopfte das Notwendigste hinein, legte die Krone vorsichtig auf den Thron und rannte ins Badezimmer. Kurz entschlossen griff er zum Rasiermesser, nahm sich den Bart ab und stutzte die langen Haare. In dem jungen Mann, der 5 Minuten später unbemerkt das Schloss verließ, hätte beim besten Willen kein Mensch unseren König wiedererkannt. In der Folge zieht er dann ins Land, erlebt irre Geschichten, und das kann man in diesem Buch wunderbar nachlesen. Ja, vielen Dank.